BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre. Habe die Hörer. Ich hoffe, ich habe sie und sie hören mich gut. Heute haben wir einen Ratsch wieder mal um Sprichwörtliches und da ist Rolf Bernhard Essig, unser Experte, bei mir zu Gast. Und der wird uns heute nicht mit Samthandschuhen anfassen. Oder doch? Ist ja Jacke wie Hose. Sie merken schon, es geht um Bekleidung und um Mode, weil schon beim Anziehen kann Gefahr im Anzug sein, mit oder ohne Schlips, auf den Sie sich hoffentlich nicht getreten fühlen. Also, es gibt ganz viel, Sie merken schon, rund um die Bekleidung. Manchmal rutscht einem das Herz in die Hose, manchmal ist es Jacke wie Hose und vieles andere mehr. Aber da haben wir ja wirklich jemanden, der sich hervorragend auskannt. Dr. Rolf Bernhard Essig. Er hat ganz sicher keine Manschetten vor einem Live-Ratsch und ist mir zugeschaltet. Und darum kann ich nicht beurteilen, ob unser Sprichwortexperte Dr. Rolf Bernhard Essig wie aus dem Ei gepellt ausschaut. Auf jeden Fall vor seinem umfangreichen Wissen über Sprichwörtliches ziehe ich einfach den Hut. Habe die Ehre. Schön, dass wir wieder beieinander sind.
Schönen guten Tag, Frau Kaiser.
Sprichwörtliches rund um die Mode, das ist ja mal ein ganz anderer Aspekt, den Sie uns präsentieren.
Ja, und ich sitze in der Tat nicht so modisch hier, aber zum Glück gibt es kein Bildradio. Wahrscheinlich, naja, ganz so schlimm wie bei des Kaisers neue Kleider ist es nicht. Das haben wir ja in der Vorbesprechung überlegt, dass wir das auf jeden Fall aufs Tapet bringen müssen, die märchenhaften Kleider. Das ist ja wirklich eine ganz eigene Sache. Mit 7 Meilenstiefel können wir dem uns nähern.
Der gestiefelte Kater auch, nicht zu vergessen. Ja, immer wenn Sie sowas anstoßen, gibt es so eine Assoziationskette, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass einem dann ganz, ganz vieles einfällt. Das wird den Hörern auch so gehen, die uns ja auch immer nach und während der Sendung schreiben, was ihnen dazu einfällt. Da merkt man erst, wie Sprichwörtliches in unserem Gedächtnis verankert ist.
Ja, und gerade bei den Märchen, da ist es ja so, dass die Kleidung wie im Alltag auch sehr, sehr wichtig ist, aber es gibt eben diese wunderbaren Kleidungsstücke, wie eben bei des Kaisers neuen Kleidern. Das weiß ich nicht, ob das so bekannt noch ist, aber das ist ja eigentlich nichts. Dem Kaiser wird in diesem Märchen von Andersen eingeredet, dass man ganz teure Dinge wie Goldfäden und ähnliches, Brabanter, Damast und ich weiß nicht, was noch alles braucht, um teure Kleidung für ihn zu machen. Aber die Schurken, die sagen, dieses Kleidungsstück, was sie da herstellen, das kann nur jemand sehen, der für sein Amt nicht zu dumm ist.
Oder? Sehr aktuell.
Jedenfalls, als der Kaiser die neuen Kleider sehen möchte, da sieht er nichts. Und auch sein Hofstaat sieht nichts, aber niemand möchte zugeben, dass er zu dumm ist und für sein Amt ungeeignet. Also loben alle das, was da an nichts hängt. Und dann gibt es eine Prozession durch die Stadt und alle Bürger, die davon gehört haben, die wollen natürlich auch nicht für dumm gehalten werden, bis ein Kind dann das schöne, auch geflügelte Wort ruft: Er hat ja nichts an.
Der Kaiser ist ja nackt.
Und dann sind alle, naja, also das ist auch interessant, in den meisten Versionen hat er ein Hemd immerhin an, denn auch unter einem normalen Prunkstück hätte er noch so ein langes Unterhemd, also so eine Art Tunika, was übrigens auch ganz unglaublich ist. Tunika kennen ja Frauen vor allen Dingen noch als Kleidungsstück, ist eigentlich ein römisches Kleidungsstück, ein Unterkleidungsstück. Und dieses hat sich dann auch weiterentwickelt zu Tünche. Also es ist nicht zu singen und zu sagen, aber wirklich wahr, das, was das Haus bedeckt, ist das Gleiche wie das, was den Körper bedeckt. Und so ist er eben aus der Tunika die Tünche dann irgendwann geworden. Und das wird ja dann wiederum auch mit Schminke zum Teil etwas ungalant, wenn sie etwas zu dick verwendet wird, verbunden.
Aber weil wir gerade von Märchen reden, von Märchen erzählen, als Kind hat man das gehört und sich sein Teil gedacht, aber selten was hinterfragt. Zum Beispiel, er trug einen Rock, dann haben wir als Kinder gedacht, okay, Märchen haben halt die Männer Röcke an. Oder ein Wams, keiner von uns wusste, was ein Wams sind. Also Kleidungsstücke waren in den Märchen präsenter, jetzt wo wir gerade drüber reden, als uns als Kinder aufgefallen ist. Es ist halt manches vorgekommen, was uns nichts gesagt hat. Zum Beispiel diese langen, ja fast nachthemdartigen Hemden.
Ja, oder das Wams. war für den Ritter etwas ganz Wichtiges. Es gibt ja unglaublich viele Mittelalterfeste und was man da sieht, na ja, das ist so eine Mischung aus Wikinger und Game of Thrones und irgendwie Theaterfundus. Und ob das jetzt Mittelalter ist, ja, welches Mittelalter, das frühe oder das hohe oder das späte. Ich sah mal im Museum für Alltagskultur eine Truppe, die war richtig gut und da hat ein Ritter mal gezeigt und genau gesagt, ich ziehe mich jetzt an wie ein südfranzösischer Ritter um 1200 und der brauchte etwa eine halbe Stunde, bis der angezogen war. Und dazu gehörte das Wams, was Sie gerade erwähnt haben, und das ist ein gefüttertes Kleidungsstück unter dem Panzer und heißt dann Gambay oder Vambay und das ist dann ins Deutsche als Wams gekommen. Also auch da diese ganz schöne Art, wie man sich in Schale wirft, wie man als Ritter eben auch langsam erst zum Ritter wird. Das ist in den Märchen auch sehr, sehr schön, wie unterschiedlich gekleidet die Leute da ankommen. Der Schneider am Kaiserhof beispielsweise oder am Königshof, der wird ja auch erstmal verlacht, aber er weiß sich ja dann als ein ganz kluger Kerl, der sieben auf einen Streich erwischt und das Einhorn und das wilde Wildschwein und die Riesen übertölpelt. Also auch spannend, was Schneider dann so aus sich machen. Oder die sieben Meilenstiefel schon erwähnt. Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und
Silber
Silber
über
über
mich.
mich. Ach, wie schön. Und gläserne Schuhe. Wahrscheinlich eine Fehlübersetzung von einem Ausdruck, der gar nicht Glas bedeutet. Aber das macht ja nichts. Es ist so schön, auch die Tarnkappe, die Nebelkappe oder was jetzt übers Englische gekommen ist, die Denkkappe, die man sich aufsetzen muss, wenn man überlegen muss. Thinking Cap heißt es ja auch.
Man ist nicht bei Sterntaler, ist da nicht auch so ein Gewand, so ein Nachthemd, wo das Mädchen die Sterne aufsammelt?
Das ist so in den Illustrationen. Im Original ist es so, dass es auch oft nackt ist. Es gibt ja viele Varianten, das muss man auch sagen. In dem Buch, das ich gerade schrieb, Ach, wie gut, dass niemand weiß, durfte ich ja nochmal alle Grimm-Märchen und Bechstein und Hauff und Andersen und Tausend und eine Nacht lesen. Und dann merkt man dann, es gibt bestimmte Unterschiede. Und manchmal ist in dem Sterntaler-Märchen das Mädchen wirklich ganz nackt. Und in anderen, und das ist ja auch ganz schön, da fängt es dann in diesem Hemdchen die Sterne, die herunterfallen, auf. Das ist ja auch sehr poetisch. Und die Kleidungsfrage, die stellt sich im Märchen nicht nur, sondern auch in märchenähnlichen Literaturstücken. Kleider machen Leute, kennen wir ja alle
Gottfried
als.
Keller aus der Schule.
Ja, meine Güte. Und das ist ein tolles Stück Literatur. Und ich bin nach wie vor überzeugt, man würde auch selber leicht übertölpelt, wenn man sich als jemand ausgibt und dann entsprechend gekleidet ist. Also ich denke an die jüngsten Betrugsfälle. Wie hieß die junge Deutschrussin, die in den USA so großartig sich in die Reichensphäre hinein geschlichen hat und
Irgendwas mit
über
Anna war, wurde auch verfilmt
ja,
und war groß in den
Sorokin,
Medien.
Anna Sorokina,
Ah, Sie
genau,
kennen sich bei
sehen Sie.
Klatsch und Tratsch aber auch gut aus, nicht nur bei
Naja, wir wollten
Sprichwörtlichen.
mal über Hochstapler schreiben und für Hochstapler ist die richtige Kleidung extrem wichtig. Also nicht unbedingt so sehr protzen, das ist ja auch spannend, sondern wer richtig reich ist, der hat ja oft ein gewisses Understatement und der ist schon geschniegelt und gebügelt.
Haben wir es wieder? Kleider machen Leute.
Ja, und wobei ich sagen muss, geschniegelt und gebügelt, da bin ich jetzt auch wieder erst im letzten Moment da drauf gekommen. Das kenne ich auch seit Kindertagen und habe mich nie gefragt, was geschniegelt denn ist. Und schniegeln ist ein
Eigentlich ein schönes
altes.
Wort, gell?
Ja,
Lautmalerisch.
genau. Ne? Also, das hängt zusammen mit der Schnecke und bedeutet so viel auch wie ordentlich mit Locken versehen, also ordentlich Locken machen. Und diese Drehungen, das hängt wieder mit dem Wort Schnecke sogar zusammen. Und wir kennen auch die Schneckellocken und sowas. Und insofern ist dann geschniegelt sein mit großer Sorgfalt frisiert. Und dann auch mit großer Sorgfalt gekleidet, übertragen und aus einem Reim Spaß herausgeschniegelt und gebügelt. Ach, wie schön.
In Oberbayern sagt man gern, wenn jemand ordentlich gekleidet aus dem Haus gehen soll, der ist kampet und geschneizt. Also gekämmt
ja, genau.
Und die Nase geputzt. Das genau. Schnupftuch spielt ja auch eine Rolle bei ihren Überlegungen. Ja. Sogar die Hosenträger und die Manschetten, die ich eingangs erwähnt habe.
Ja, also die ältere Kleidung, die spielt auch manchem einen Streich. Also es gibt bei Wilhelm Busch ganz häufig Männer, die hinten so eine Art Schwänzchen haben und man wundert sich darüber.
Ja, wie
und
heutzutage.
Das wurde dann auch als eine Art Phallus-Symbol gesehen, also ganz seltsam, aber es war eben die Mode, das Schnupftuch da hinten heraushängend zu tragen und war nicht unüblich. Es ist auch so, dass die Rockschöße, die mal ja sehr lang waren, beim Frack sind sie es bis heute, aber die wurden dann etwas kürzer und die nannte man im Deutschen Schlips. Und wer jemanden auf den Schlips tritt, der, ich habe mir das als Kind überhaupt nicht erklären können.
Weil der Schlips ist für uns ja die Krawatte.
Na klar, also ich hatte als Kind, das weiß nicht, ob Sie das auch noch kennen, mit so einem Gummizug, so Kinderkrawatte.
Ja, hatten die Mitschüler zur Kommunion, die hat man dann immer schnalzen lassen.
Genau. Und da habe ich mich gefragt, wie soll man denn darauf treten? Und erst,
wenn der
wenn man
Gummi
danach,
ganz lang ist. Brrr.
Ich stellte mir vor, dass jemand sehr betrübt, vielleicht sehr vorgebeugt geht, aber das ist alles ein großer Quatsch. Also Schlips ist erst im späten 19. Jahrhundert aus dem Englischen zu uns gekommen und wir bezeichneten in Deutschland mit Schlips eben die Rockschöße. Und das kann man sich schon vorstellen, dass jemand, sagen wir mal, der sitzt auf dem Stuhl und alle stehen auf, dass jemand anders seinen Fuß auf dessen Rockschoß, auf diese Ausstülpung des Fracks oder was auch immer gesetzt hat und der ist ihm dann auf den Schlips getreten. Das ist natürlich sehr unangenehm und sehr frech und so kann man sich das vorstellen. Also auch da wieder Geschichten über Geschichten, bei der Krawatte sowieso. Das ist nicht hundertprozentig, aber doch sehr wahrscheinlich, dass es mit den Kroaten zu tun hat, die sehr stolz darauf sind. Und es ist wirklich in Frankreich in der Zeit Ludwigs des 14. erst entstanden als Wort. À la Croate hieß wohl eben mit so schönen Halstüchern, wie die kroatischen Söldner am Hofe dann auch trugen. Die Frauen hätten ihnen diese hübschen Halstücher mitgegeben als eine Art Andenken und damit sie auch schön treu blieben. Und das fanden die Franzosen sehr schick und machten das dann nach und kleideten sich mit so Halstüchern à la Croate. Und aus Croate sei dann die Krawatte geworden.
Und da bekommt man dann das Krawattensausen.
Besser als das Fracksausen oder gar das Muffensausen.
Also gibt es Krawatten gar nicht, Sausen gar nicht. Das ist das, was Sie immer so gerne haben, wenn dann sprichwörtliches verballhornt wird. Es ist das Fracksausen. Übrigens, der Frack heißt ja auch im Bayerischen gehst hintere. Das waren so diese Schöße, von denen wir gerade gesprochen haben.
Genau. Und also Frack, das klingt einfach auch gut. Also das ist ja nicht selten.
Sagt man übrigens, jetzt fällt's mir ein, jetzt habe ich Sie unterbrochen, Entschuldigung, dass man auch in Bayern sagt, jetzt gehst mal auf den Frack.
Ja, genau. Oder jemanden aus dem Frack hauen. Mhm. Das ist jetzt eher berlinisch. Also der Frack als ein Kleidungsstück, der hat auch eine große Bedeutung. Ist ja auch was Albernes für den Normalbürger, diese Art Frack, was soll denn das überhaupt sein? Und dieser Herrenanzug, der war ja sehr seltsam. Im Englischen hieß das dann auch Frock und nicht Frack und war eher so eine Art langer Mantel oder Mönchskutte und wurde dann erst vollkommen verändert. Noch lustiger ist es eigentlich mit dem Sakko. Wir kennen ja in Sack und Asche gehen und viele andere Sackredensarten und das ist eins der ältesten Wörter, die wir verwenden. Das ist also schon im Assyrischen vorhanden und Sakku heißt so viel wie sackleinenes Büßergewand und ist so auch ins Hebräische übernommen worden, dann auch ins Lateinische. Und dieser Sack, der bei uns so geblieben ist, der wurde auch übrigens zum Seien besser gesagt, verwendet. Man hat durch Leinen auch Flüssigkeiten hindurch seien können. Und so hieß das eben auch einfach, was man in Säcken transportiert hat, womit man da gesäit hat. Und in England hat man schließlich dann dieses Wort für einen Rock verwendet, der nicht tailliert war. Ein sogenannter Sackcoat, also einen sackartig geschnittenen Mantel. Ein Sack hat ja auch keine Taille, der ist einfach und gerade geschnitten. Und aus dem Sackcoat wurde dann eben bei uns und auch in Frankreich und anderen Ländern das Sacco. Das wurde also italienisiert, weil das natürlich besser klingt, wenn ich jetzt einen Sackmantel...
Sacco haben keinen Sack.
Ja, dafür würde ich nicht viel Geld ausgeben, für einen Sackmantel oder eine Sackjacke. Aber wenn das Sacco heißt, das klingt dann wieder ganz modisch, nach alta moda, wie es im Italienischen heißt, also die hohe Mode. Und eigentlich ist es ein Sack.
Dann sage ich Chapeau, so wie ich eingangs schon gesagt habe. Ich ziehe den Hut vor für genau. Ihren umfangreichen Wissen. Aber ich habe auch eingangs gesagt, dass Sie da keine Manschetten haben. Mhm. Das heißt ja sprichwörtlich, dass man keine Angst hat. Was bedeutet das?
Ich kannte die Manschetten seit der Konfirmation.
Die Manschettenknöpfe kann.
Genau. Also das erste Mal ein Hemd mit Manschetten tragen.
Waren Sie erwachsen?
Genau, das war so ein Ritterschlag und gehört zu den Rites de Passage, wie man so schön sagt, zu den Mannbarkeitsriten. Und dass ich da welche vom Vater bekam, ausleihen durfte, das war natürlich besonders schön. Also da merkt man, das sind diese Umschläge am Hemd und die waren in dem 17., 18. Jahrhundert besonders aufwendig. Jetzt hat man in Studentenkreisen diesen Ausdruck entwickelt für Leute, die sehr stutzerhaft gekleidet waren, geckenhaft gekleidet und die diese Manschetten, die dann mit Spitzen auch noch waren und sehr weit über die Hände fielen, als Ausrede benutzten, dass sie nicht mit jemandem ein Gefecht wagen konnten. Also sie sagten, tut mir leid, ich habe Manschetten, ich kann jetzt nicht mit dir fechten.
Versteht man.
Und das war dann also eine feige Ausrede. Und
das ist ja eine nette Redewendung. Tut mir leid, kann ich kämpfen, habe Manschetten.
Genau, und darüber decken wir natürlich gern den Mantel des Schweigens und der Liebe. Auch die ist es ganz schön, der Mantel, der steht für so viele Dinge, gerade in Bayern, aber auch in anderen Ländern kennt man die Schutzmantel Madonna. Da sieht man manchmal die ganze Stadt und darüber die Madonna, die ihren blauen Mantel über die Stadt schützend breitet. Und diese Form, die hat man dann eben auch sprichwörtlich verwendet, wenn man etwas wo jemand eine Schuld auf sich geladen hat, jetzt keine große, oder einen Blödsinn gemacht hat, dann deckt man eben den Mantel des Schweigens oder den Mantel der Liebe darüber. Und spannend auch, das Mäntelchen kennen wir ja auch, sein Mäntelchen nach dem
Wind hängen.
Das ist lange Zeit ein positiver Ausdruck, weil es klug ist. Es geht um die uns allen bekannte Situation, es kommt plötzlich Wind auf. Man zieht sich die Jacke oder einen Mantel an. Wenn man das gegen den Wind macht, dann ist das natürlich nicht so klug. Dann wird es Schwierigkeiten geben. Wenn man es mit dem Wind macht, dann fliegt das so nach hinten weg und ich kann ganz bequem in die Armlöcher hineinschlupfen. Insofern war das im 15., 16., 17. Jahrhundert etwas sehr Positives. Man sagte, er versteht sein Mäntelchen nach dem Wind zu hängen, also sich einzurichten auf wechselnde Umstände. Später wurde das dann erst auf jemanden, der opportunistisch ist, übertragen. Und man hat gesagt, naja, wie der Wind weht, so ist der dann. Das heißt, er hat keine klare Linie.
Ich bin so glücklich, ich bin so froh wie der Mops im Paletot. Aber woher das kommt, weiß ich jetzt nicht mehr, Rolf Bernhard Essig.
Der Mops, also das ist ja ein Modehund und bis heute.
Wieder.
Er war es im 19. Jahrhundert schon. Es gibt da ja sehr unterschiedliche Möpse auch, hoffentlich immer mehr, die nicht mehr aus Qualzucht stammen, die mehr Schnauze haben und wieder atmen können. Diese Schoßhunde, die wurden sehr früh schon in Mäntel gesteckt. Und der Paletot, das ist ein alter Herrenmantel, der zweireihig auch immer ausfällt, so dreiviertel lang. Und dies kennt man heute ja auch, solche Hundemäntelchen. Im 19. waren die besonders en vogue. Man fand die sehr lustig und gerade von Leuten, die das Getue um den Hund lächerlich fanden, die sagten dann, naja, dem geht's gut, diesem Schoßhündchen. Und der Reim war dann umso schöner. Ich bin lustig, ich bin froh wie der Mops im Palais Schaumburg, wie man dann später auch ein bisschen parodierte. Und gab es viele, viele Varianten. Und man kann sich das vorstellen, dass so einem Hund es richtig gut geht, wenn er so einen schönen Zweireiher auch noch hat.
Sie haben ja auch eingangs erzählt oder in unserem Vorgespräch haben Sie ja auch gesagt, es gibt schon bei Schiller, dass der sagt, die Mode teilt streng.
Ja, also wir haben vielleicht im Ohr die europäische Nationalhymne, wenn man das so sagen möchte, die europäische Hymne, die ist ja ohne Text, aber es ist die Ode an die Freude. Ganz spannend dabei auch, dass Schiller das nur als ein Spaßgedichtlein für ein Gartenfest gemacht hatte und nicht besonders viel Zeit und Mühe darauf verwendet, aber es wird dann plötzlich und zu seinen Lebzeiten noch so berühmt, dass er sich richtig darüber ärgert, dass es überhaupt veröffentlicht hat. Und da kommt dann eben auch vor, was die Mode streng geteilt. Um Mode geht es ja heute. Und die Mode ist an sich ein Ausdruck, der aus dem lateinischen Modus kommt für das rechte Maß und insofern auch für das, was sich schickt, was angemessen ist, gerade in der Kleidung. Und die Mode ist dann aber auch die Zeitströmung. Und das ist etwas, was Schiller hier erwähnt, was die Freude eben nicht akzeptiert, diese strenge Teilung, sondern sie verbindet wieder etwas. Und das ist ja auch etwas Schönes. Und wir kennen das ja aus der Mode, dass sie nicht nur etwas ist für die ganz Reichen, sondern auch für Arme, dass sie ein Erkennungszeichen ist. Also nehmen wir die Jugendmode. Ich weiß nicht, wie es in Ihrer Jugend war, aber zu meiner Zeit musste man irgendwann einen Bundeswehrparka tragen, gerne mit abgetrennter Deutschlandfahne. Das war geradezu eine Art Uniform und die Jeans sowieso, die dann immer, immer wichtiger wurden.
Amerikanerhosen.
Die Anstecker, die man dann hatte,
Durften Sie das anziehen? Ich nicht. So ein Bundeswehrparker war bei uns daheim verpönt. Ein Lodenmantel war es. Es war nicht, damals gab es das Wort cool nicht, aber cool war das bestimmt nicht.
Naja, das ist eben spannend, wie sich das dann auch ändert, aber
Das ist ja
in
immer ein
der Tat.
Statement, was man anzieht.
Genau, und diese Buttons, die man dann auch trug, Atomkraft, nein, danke, oder stoppt Strauß, oder was es so alles gab, natürlich auch positiv, das war ja auch ganz wichtig.
Ligaleis, Himbeereis, alles Mögliche
Ja,
gegeben.
die Mods und die Popper und was da alles aufkam. Also die Mode
Wie
war ja auch
vielfältig im
so.
Vergleich zu jetzt. Ich finde es jetzt
Ja,
ziemlich einheitlich. Aber
also auf
damals
jeden
war das
Fall
so ein
so.
Statement. So, wir sind ja beide Kinder, Teenager der 70er Jahre gewesen. So dieses Statement zwischen Popper und Hippie und was noch alles. Aber es gab einiges.
Na, Punk vor
Punk,
allen
Mensch,
Dingen. Die
ganz
Punks,
vergessen.
und pa also in Kulmbach, wo ich groß wurde, gab es keine Skins zum Glück. Also es ist auch ein Erkennungszeichen, das merkt man ja heute durchaus auch. Eine Zeit lang waren diese Baggy Pants, die aus dem Gefängnis eigentlich eher kommen, wo man die Gürtel verboten hatte, damit man sich nicht dran aufhängen konnte oder sie als Waffen verwenden konnte. Also da gibt es so viel, was man mit Mode ausdrücken kann. Schon die Frage, trägt man eben einen Schlips oder trägt man keinen Schlips, in unserer Zeit dann ja auch ab den oder spätestens dann ab Mitte der 60er die Frage der Kleiderlänge, die vorher ja auch schon immer wieder diskutiert wurde, womit man ganz viel ausdrücken konnte, bis hin zu dem Ausdruck, den ich mal von einer älteren Dame hörte, die sehr, sehr schön deutlich auch sprach und die sagte zu bestimmten sehr kurzen Röcken, das seien nur Popo-Manschetten. Also gerade noch geeignet, um die Rundung da zu verdecken, aber dann nichts mehr.
Es gab auch so ungeschriebene Gesetze, dass man bestimmte Farben nicht kombinieren darf, zum Beispiel schwarz und braun, was eigentlich eine schöne Kombination ist, oder grün und blau. Und da gibt es ja auch dieses geflügelte Wort, grün und blau wie am Kasperl sei Frau.
Genau, oder auch blau und grün tragen die Narren in Wien. oder dann auch schmückt, grün und blau schmückt die Sau. Aber schon, dass man, wenn man ein bisschen guckt, findet auch rot und blau, wie dem Kasper sei Frau, noch etwas gelber geht der Kasper selber. Da merkt man, es sind vor allem kräftige Farben. Die galten der bürgerlichen, auch der bäuerlichen Kultur über Jahrhunderte als albern, als nicht das, was einem zusteht, sondern man hat gedeckte Farben getragen.
Um nicht aufzufallen.
Ja, diese schreienden Farben, die waren was für Schauspieler oder eben für den Narren, für den Kasper oder für den Kasper seine Frau. Und im Englischen gibt es das ein bisschen ähnlich, da gibt es aber einen guten Rat. Blue and green should never be seen unless there's something in between. Also blau und grün soll man niemals sehen lassen, aber es wäre möglich, wenn man was dazwischen trägt, so als eine Art Übergang. Auch da ist es eben so eine Frage, wer bestimmt denn das überhaupt? Und wir merken das bei Rottönen, die man ja auch nicht so unbedingt miteinander tragen soll, also so ein Ziegelrot und ein Schweinchenrosa, da denkt man erstmal, das passt doch gar nicht unbedingt. Und dann sieht man aber asiatische Traditionen, da sind dann 5 oder 7 verschiedene Rottöne, die man miteinander kombiniert. Und das sieht toll aus. Da ist es dann eine richtige Schattierung, die man dann sieht, dann passt es wieder.
Wir haben ja vorhin von den Klassikern gesprochen, bei Die Leiden des jungen Werther wird ja auch ganz oft beschrieben, Sie sehen, manche Schulbildung bleibt doch hängen, wie der Werther gekleidet ist, sehr auffallend, mit sehr auffallenden Farben. Also die Hauptpersonen, auch im Theater offensichtlich, waren dann immer spektakulärer gekleidet.
Ja, man kleidete sich aller Werther. Das war dann eben in Blau und Gelb, wobei man sich das nicht zu schreiend vorstellen muss, aber es war auffallend und man hat auf die Weise dann auch sich als ein Verehrer des Werther zu erkennen gegeben, als einer, der Goethe gelesen hat, einer, der so ein bisschen an der Welt leidet. Das ist auch spannend, wie man das alleine durch die Art, wie man sich kleidet, zeigt. Auch natürlich die Kleidung der Witwen, ob man sich jetzt in asiatischen Ländern zum Teil weiß kleidet oder bei uns eben in Schwarz, das Trauerjahr. Und dann kommt so langsam ein bisschen Farbe wieder dazu. Das sind viele, viele Dinge, die man ohne etwas sagen zu müssen einem anderen klar macht, in dem, wie man sich präsentiert.
Ist jetzt auch verwaschen, drum werden manche Menschen nicht mehr so rücksichtsvoll behandelt wie zu diesen vielleicht zu konservativen Normen. Wenn man in Trauer ist, muss man heutzutage funktionieren. Wenn man schwarz gewandet war, was jetzt natürlich modisch ist, sind die Leute vielleicht ein bisschen behutsamer mit einem umgegangen, bis man irgendwann mal ein weißes Krägelchen hatte und man wusste, jetzt ändert sich die Trauerzeit auch etwas. Also es war schon immer eine klare Aussage, wie man sich kleidet. Ja, wir haben noch gesagt, wir sagen auch dasselbe in Grün, ist ja auch ein geflügeltes Wort. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen geflügeltem Wort und Sprichwort?
Ach, die Sache ist, wenn man jetzt das wissenschaftlich ins Kleinste verfolgte, schwer in einer Sendung von 2 Stunden zu klären. Aber für den Hausgebrauch,
das machen wir das nächste Mal.
Für den Hausgebrauch kann man es kurz machen. Das geflügelte Wort ist ein Zitat aus irgendeinem Werk, das kann aber auch beispielsweise die Werbung sein. Und diese Wortfolge wurde sprichwörtlich, wurde also aus dem Zusammenhang genommen und wie eine Redensart oder wie ein Sprichwort verwendet. Also das ist des Pudels Kern, das kommt eben aus Goethes Faust und insofern ist das dann ganz klar ein geflügeltes Wort oder der Rest des Schweigen aus dem Hamlet oder ich kenne doch meine Pappenheimer aus Wallensteins Tod, aber eben auch wenn ich sage 4 Hochzeiten und kein Todesfall, um vielleicht in irgendeinem Zusammenhang witzig zu sein oder wenn ich gerade sehe, dass da einige Frauen ganz verzweifelt sind und ich mache mir ein bisschen drüber lustig, sage ich, das sind ja Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs und zitiere damit
alles
den Titel von
Filmzitate.
Almodovar. Genau, oder auch bei Casablanca gibt es so viel. Also geflügelte Worte sind Zitate aus irgendwelchen Werken, auch aus der Bibel beispielsweise, aus dem Film, aus der klassischen Literatur. Popsongs können es natürlich auch sein und die werden aber dann wie Sprichwörter und Redensarten verwendet. Ein Sprichwort ist ein vollständiger Satz, meist lehrhaften Inhalts, oft gehobener Sprache und eine Redensart, das ist nur ein Satzteil, also ein unselbstständiger Satzteil, der oft bildhaft ist, von dem man nicht so richtig weiß, woher kommt das eigentlich? Und das ist bei Geschniegelt und Gebügelt beispielsweise schon der Fall gewesen. Jetzt fragten Sie nach dasselbe in Grün. Das ist auch in der Tat ein geflügeltes Wort. Spannend dabei, man findet, was wir in der vorletzten Sendung letztes Jahr hatten, ganz viele Erklärungen, die einem sehr gut und einleuchtend vorkommen, aber falsch sind. Also es wird auf den Opel Laubfrosch beispielsweise übertragen.
Schöne Erinnerungen.
Oder es gibt noch weitere Ideen, warum jetzt das dasselbe in Grün wäre. Also ein Citroën wäre danach gemacht worden. Aber es ist ja da immer die Frage, gibt es noch eine frühere Verwendung? Und wenn es die gibt, dann kann eben der Opel nicht schuld sein. Und wir finden in den nachgelassenen Werken von Johanna Schopenhauer schon vor 1839, da war vom Automobil noch nicht die Rede, eine kleine Geschichte. Sie erwähnt Folgendes: dieselbe Couleur, aber in Grün, forderte, wie eine bekannte Anekdote erzählt, ein Dienstmädchen einst in einem Laden und reichte ein Pröbchen rosenrotes Band dem Kaufmann hin. Also, dieses Dienstmädchen kannte das Wort Couleur, wusste aber nicht so richtig, was das ist. Und deswegen dachte sie, naja, es ist vielleicht so eine Art Stoffqualität oder so. Und deswegen sagt es also dieselbe Couleur, aber in Grün. Und zeigt aber ein rosenrotes Band. Und sie spricht ja selber schon von einer bekannten Anekdote, also ist sie noch deutlich älter. Offenbar, das gibt es ja häufig, sind solche Schwankerzählungen, lustige Erzählungen, die hier eine Rolle gespielt haben und zu diesem sehr schönen Ausdruck geführt. Wir kennen das ja auch als Jacke wie Hose, das ist ja bekannt. Im 18. spätestens war es sehr üblich, dass man Jacke, auch den Rock und die Hosen aus demselben Stoff geschneidert hat. Und das war dann dasselbe Dessin, dasselbe Muster, dasselbe Stoff. Man sagte auch Jacke und Hose von einem Tuche, dann wurde es noch deutlicher. Damit war klar, das ist identisch in diesem Aspekt. Und deswegen kannst du sagen, das ist wie 66 oder 88 oder.
Unser Sprichwortexperte Rolf Bernhard Essig kennt Sprichwörter wie seine Westentasche. Woher kommt jetzt nur ein hinter die Binde gießen?
Ja, das haben wir jetzt wegen der Krawatte und allen Dingen vergessen. Wir müssen mal uns dem etwas verbundener zeigen. Der Binder, als ich im Kirchenchor vor langer Zeit sang, da hieß es vor der Aufführung, wenn wir ein festliches Werk wie die Herr-Moll-Messe hatten, bitte mit silbergrauem Binder.
Elegant.
Ich hatte so etwas natürlich überhaupt nicht, aber ging zu meinem Vater und der sagte, ja, das habe ich natürlich, damit habe ich geheiratet. Und hinfort durfte ich bei Oratorien, also bei Requiem nicht, aber bei Oratorien,
mit der Hochzeitskrawatte
waren,
ihres Vaters singen, ist
das
nett.
Mit dem silbergrauen Binder. Also der Ausdruck Binder heißt einfach Krawatte, weil man sie gebunden hat. Ich konnte nur den Doppel-Nelson, heißt er, glaube ich, und den einfachen, aber der war dann immer leicht schräg. Deswegen heißt es also Binder, weil man die gebunden hat. Und wenn man etwas getrunken hat, dann rann das durch die Kehle und eben hinter dem Binder, also hinter die Binde kippen, heißt schlicht einen Schnaps trinken. Und das ist ein anderes Wort, der Binder, Turstrick, wie manche ihn dann auch genannt haben. Deswegen ist er ja so aus der Mode. Also man sieht ihn schon noch recht häufig, aber nicht mehr so
kaum
wie früher, wo
noch
das ganz klar dazugehörte, dass man unbedingt mit Hut und mit Krawatte aus dem Haus ging, in Anzug am besten auch noch. Man sieht das ja bei den sogenannten 68ern auch. Da denkt man, das waren ja wilde Gesellen. Das kam aber eigentlich dann relativ spät, wenn man die ersten Demonstrationen sieht. In München ging das ja 62 schon los. Da sind die piekfein. Da sind die im Anzug und Krawatte beim Demonstrieren zu sehen und werden da von den Wasserwerfern zusammengetrieben. Ganz, ganz spannend, wie lange das gedauert hat, bis die dann langhaarig wurden und plötzlich sich anders kleideten. Übrigens piekfein, auch sowas.
Woher kommt das?
Da dachte Da dachte ich ja als Kind eher an die Kartenspiele. Da hat man ja auch gesagt,
ach, ich dachte an die Nadeln,
und Kreuz dass man und Herz und könnte auch sein, genau, mit feinen Nadeln. Das ist ein niederländisches Wort, das hieß Pukfein, und Puk ist ein Wort, das heißt redlich, besonders ordentlich und fein. Und es heißt also eigentlich fein, besonders fein.
Schad ja nicht, lieber
und,
fein.
Ist eben im Deutschen aus dem langen U dann so ein kleines I geworden. Und das Witzigste, daraus wurde dann wieder etwas Pseudo-Italienisches. Man sagte ja dann auch, das ist Pike und dann, das ist Picobello. Das kennt kein Italiener.
Nein. Gibt es denn diesen... Wie war grausilbernen Binder in Ihrer Familie noch? Ist es ein Erbstück geworden?
Er hängt bei mir im Schrank. Er hat leider einen etwas unschönen Kaffeefleck von irgendeiner Feier danach. Den habe ich nicht mehr so richtig rausgekriegt. Aber wenn man nicht so genau hinschaut, ab und zu darf er noch mal raus. Der ist ja doch schick. Und übrigens schick, weil ich gerade die Wortwanderung erwähnte. Schick gehört auch mit dazu. Das ist ein deutsches Wort. Wir denken ja, das ist Französisch und das ist ja der Schick und ist aber im späten Mittelalter aus schicklich, aus dem Deutschen dann nach Westen gewandert, ins Französische, wo es zu schick wurde mit diesem C-H-I-C und ist dann wiederum im 19. Jahrhundert als französischer Ausdruck zu uns zurückgekommen. Und da denken wir jetzt, schick sei eigentlich französisch, aber nein, es war so ein Ping-Pong-Effekt.
Wie schön.
Einmal deutsch, französisch und wieder deutsch.
Dass Sprache so wandern kann und sich so wandelt, das ist auch das Schöne an Sprache, dass sie sich verändert und der Umgebung sozusagen anpasst. Wir haben ja schon gesagt, zu Beginn, eins wollte ich noch, bevor die Gefahr im Anzug ist. Ich wollte wissen, woher der letzte Schrei kommt. Wenn etwas sehr modisch ist, ist es ja der Dernier Cri. Ich glaube, ich habe es falsch ausgesprochen.
Genau,
ich kann kein Französisch, aber der letzte Schrei.
Ist eine wörtliche Übersetzung. Das ist ja auch bei Mode so. Das haben wir ja nicht aus dem Lateinischen übernommen, sondern Modus für rechtes Maß wurde dann französisch zu Mode, dann im 17. Jahrhundert à la mode gekleidet im Deutschen und dann à la modisch und daraus wurde dann erst modisch. So haben wir ja lange Zeit Frankreich, Paris vor allem als das Modemekka gesehen und da sprach man vom dernier cri, vom letzten Schrei. Man hat es nicht bis ins Letzte erklären können, ist aber wohl doch so, dass es um die schreiende Werbung geht, die sagt, hier, das ist jetzt das besonders Tolle und das, dieses Marktschreierische, sagt man ja auch, das habe wohl danach sich gebildet, wobei dernier, also letzter, ist nicht der letzte Schrei, den man äußert, sondern der jüngste Schrei, also der allerneueste. Und das ist ja bei der Mode das angeblich Wichtigste, wobei wir ja alle wissen, wenn man lang genug manche Sachen im Schrank hat, dann werden die vielleicht doch wieder modisch.
Man merkt es an ihrem Binder, wobei der ja Familientradition hat. Was war denn, nachdem wir beide Kinder der 60er und Teenager der 70er Jahre sind, was war denn Ihre größte Modesünde, Rolf Bernhard Essig?
Also ich hatte Hemden, die ich sehr liebte, mit einer Art Schillerkragen, also sehr langem Kragen. Und die waren
schick.
Gerne sehr kraftvoll gefärbt, also ein schreiendes Gelb oder ein schreiendes Grün. Und dazu trug ich dann schreiend blaue Westen oder eben dann auch schreiend gelbe Westen. Das war also extremer Kontrast. Ich fand das großartig. Ich glaube, ich hatte auch, in Rot gab es diese Hemden auch, aber wichtig waren die langen Kragen und diese sehr kontrastierenden Westen dazu, das mochte ich sehr. Und meine Haare, aber das ist nur nebenbei. Also der eine Lehrer in unserer Schule, der sprach mich an und sagte, er gäbe mir Geld, wenn ich dann bitte endlich zum Friseur ginge. Er hatte nicht Unrecht, wenn ich die Fotos sehe. Ich hatte keine Frisur, das war einfach rausgewachsen und ich war klein und dick und hatte so einen Fransen, nicht Look, sondern es war einfach rausgewachsene Haare und der Lehrer bot mir das an. Ich habe es nicht angenommen, hätte ich eigentlich machen sollen. Er wollte mir 10 Mark geben.
BR Heimat, Habe die Ehre.
Habe die Ehre zur zweiten Stunde von unserem Ratsch über Sprichwörtliches mit Rolf Bernhard Essig. Manchmal wird einem so blümmerant zumute und dann rutscht einem das Herz in die Hose. Hat man auch etwas Fracksausen. Also alles Mögliche rund um modische Sprichwörter und geflügelte Worte hören wir gleich. Dann Rolf Bernhard Essig, wann ist einem blümmerant?
Wenn zumute. Einem nicht ganz wohl ist. In der Tat ist das Wort sehr schön. Man fragt sich, wo kommt das her? Sieht man vielleicht Blümchen vor den Augen? Es geht um ein französisches Wort, bleu mourant. Das heißt so viel wie sterbensblau, schon Ende des 17. Dann im 18. Jahrhundert war das eine Modefarbe, so ein fahles Blau, ein vielleicht helles Taubenblau könnte man auch sagen. Das nannte man eben bleu mourant, ein Sterbensblau. Jetzt, wenn jemand ohnmächtig wurde, dann war die Gesichtsfarbe in aller Regel nicht besonders rosig, sondern eben sehr bleich. Und manchmal sagte man dann auch noch, mir ist Sterbenselend, wenn man so dahin sank, gerade vielleicht die etwas zu eng geschnürten Frauenzimmerchen. Und dann hat man diesen Ausdruck bleu mourant, sterbensblau, auf Sterbenselend und auf Menschen mit ungesunder Gesichtsfarbe übertragen und durch den Fleischwolf der berlinischen Umgangssprache gedreht und gesagt, das heißt jetzt nicht mehr bleu mourant, sondern bleu mourant.
Und was? Nett.
Ja, das hat Stil, könnte man sagen. Und Stil gehört ja auch überhaupt zu dem Ganzen, was wir hier brauchen. Wir leisten uns zwar zuweilen auch einen Stilbruch, aber dass das mit dem Schreiben zu tun hat, können wir uns vielleicht noch vorstellen, weil wir ja auch in der Schule Noten bekamen für Ausdruck oder für Stil. Das konnte manchmal Rechtschreibprobleme etwas ausgleichen. Aber es ist im Ursprung auch so. Die alten Römer hatten eine Art Notebook, ein Notizbuch, das bestand aus Holztäfelchen, die mit Wachs bestrichen waren. Und mit einem spitzen Stäbchen aus Holz oder Metall, da ritzte man Wörter hinein. Und wenn das sehr kluge Wörter waren, die sehr gut geformt waren, die einfach bewundernswert gesetzt waren, dann sagte man, der führt einen guten Stilus. Also sein Stilus bringt sehr schöne Sätze hervor. Und so hat sich das verkürzt auch zu, der hat Stil. Und dieser Stil im Schreiben wurde dann auf den Einrichtungsstil und eben auch auf den Stil in der Mode übertragen. Und heute wird das dann lustigerweise übers Englische wieder rückübersetzt. Und man sagt, der ist ja total durchgestylt.
Etwas auf Vordermann bringen hat auch einen modischen Hintergrund.
Zumindest, wenn man den bunten Rock gewählt hat. Das war ein
Na gut, Sie haben ja gerade erzählt, Sie waren als Schüler bekannt wie ein bunter Hund, weil Sie so entsprechend gekleidet waren.
Zusammen.
Das mit der Frisur vergesse ich so schnell nicht.
Ja, den bunten Rock wählen, das heißt so viel wie Soldat werden. Mhm. Früher waren eben Soldaten durchaus besonders grell, auch modisch gekleidet. Im 17. Jahrhundert, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, kann man das auch sehen. Diese gepufften Ärmel, geschlitzt vielleicht auch noch, unglaublich spannende Hosen und Farben. Das hat sich später etwas reduziert, aber trotzdem hatten die beispielsweise dann auch rote Uniformen und hohe weiße Hüte und so weiter. Deswegen hieß der bunte Rock auch Soldat werden. Und bei den Soldaten ist es ja so, dass man bei der Überprüfung dieser Truppen sich dann ordentlich aufgestellt hat in der besten Uniform. Und die erste Reihe, die musste besonders gut aussehen, denn wenn da jemand bei der Besichtigung vorbeimarschierte als Offizier, der sollte dann eben sehen, da ist alles in Ordnung, da passt alles. Das war dann eben auf Vordermann bringen. Denn wenn man als Vordermann in dieser Truppe stand und hinter einem zweite, dritte, vierte, siebte, zehnte Reihe, da war es dann nicht mehr so wichtig, aber an der vorderen Reihe marschierte der eben vorbei. Und da hat der Spieß meistens vorher die Leute auf Vordermann gebracht. Das heißt, da musste alles sitzen. Das Koppelschloss durfte nicht schief sein. Die Überfallhosen bei uns beispielsweise mussten in Ordnung sein. Ich habe da mal mein Einweggummi, mit dem die Überfallhosen hergestellt wurden, vergessen. Und dann war die nicht in Ordnung. Und ach, gab es wieder Ärger. Also das habe selbst ich noch erlebt, dass man da auf Vordermann gebracht wurde. Und das wurde durchaus sehr harsch und sehr deutlich dann auch vorgetragen, was da nicht passte. Und insofern ist das ja auch heute mit so einem tadelnden Unterton verbunden.
Aber Sie waren zu der Zeit nicht auf Krawall gebürstet?
Überhaupt nicht, nein. Also ein bisschen. Ich versuchte mit manchem Manierismus darauf hinzuweisen, dass ich bei der Bundeswehr nicht war, weil ich überzeugt war. Politisch fand ich sie damals völlig widersinnig. Ich war aber nicht vom Gewissen her so weit, dass ich sagte, aus Gewissensgründen würde ich verweigern. Deswegen war ich dabei und versuchte zum Beispiel, indem ich mein Barett möglichst sehr, sehr schräg trug, also fast schon senkrecht am Kopf klebend, zu zeigen, ich bin hier ein besonderer Mensch. Sie sagten ja selber, ein bunter Hund. Das ganze Bunte, das gilt ja dem Bürgerlichen, auch dem Bäuerlichen, als seltsam, als ärgerlich, als überraschend, kommt eigentlich aber nur von Punktus her, dem Punkt, dem Gepunkteten. Das hat man auf eine Technik, um Eisengefäße zu verzieren, mit so kleinen Vertiefungen übertragen und dann auf gefleckte Pelze. Und so heißt dann auch das Vieh, das auf der Weide steht und Flecken hat, schwarzbunt oder auch rotbunt. Das heißt nicht, dass es vielfarbig ist, sondern es hat braune oder schwarze Flecken. Und der bunte Hund, der so bekannt ist, das ist einfach ein getüpfelter oder gefleckter Hund. Mhm. Das war eher ungewöhnlich über viele Jahrhunderte. Und wenn es in einem Dorf so einen gefleckten Hund gab, dann war der eben sehr bekannt. Alle wussten davon, ach, das ist der vom Huberbauern oder von wem auch immer. Deswegen ist das dann übertragen worden. Und auf Krawall gebürstet war ich nicht.
Wollte ich gerade nochmal nachfragen.
Also das ist ja so ein Ausdruck, der aus dem Französischen zu uns gekommen ist. Und auf etwas gebürstet zu sein, das ist von der Frisur her auch so schon sehr früh, dass man da die Stimmung auch sieht. Wenn man jemanden auch gegen den Strich bürstet, kennen wir ja auch. Oder bei Wilhelm Busch heißt es in einem Gedicht auch schon, der Anblick ihrer Mienen bei gesträubter Haarfrisur zeigt es deutlich. Zwischen ihnen ist von Liebe keine Spur. Also wie die Frisur ausfällt, das zeigt dann eben auch schon was. Und auf Krawall gebürstet heißt eben, ich bin auf Krawall aus. Das zeigt dann schon meine zum Beispiel punkige Frisur. Oder ich habe einen Iro. Na, das habe ich mich nie getraut, mir einen Iro schneiden zu lassen. Also eine irokesische Haartracht, wie sie manche Punks dann auch noch mit bunter Farbe zur Schau trugen.
Aber was Sie so erzählen, klein und dick und so lange Haare, haben Sie auch schon,
Glück gewachsen.
Haben Sie schon auch einige modische Extravaganzen durchlebt?
Ja, was ich nicht geschafft habe, das war die Sache mit dem Bart. Also ich hatte nur so einen Eisenbahnerbart.
Ah,
also
da haben wir gleich
Station,
wieder das nächste Sprichwort. Eisenbahnerbart?
Ein Haar. Also wenn man jede Station nur ein Haar hat, dann ist das eben sehr wenig. Das brachte gar nichts. Und ich konnte zwar verstehen, wenn es hieß, der Witz hat so einen Bart, der ist eben schon sehr, sehr alt, aber das hat bei mir nichts gefruchtet. Was ich aus der Schule mitnahm und heute noch manchmal sage, ein Bart macht noch keinen Philosophen. Das ist nicht mehr so oft zu hören, aber man kann es vielleicht noch verstehen. Etwas Äußerliches führt noch nicht dazu, dass man das innerlich auch ist. Und da geht es um die Barttracht der Antike. Also mit der Übernahme der Macht durch die Makedonen, also Philipp und vor allen Dingen dann auch Alexander, da wurde das Rasierte das Übliche und Bärte trug man nicht so häufig und gerade volle, längere Bärte nur die Philosophen. Mhm. Und dann gibt es eine Anekdote aus der späten Antike, dass ein Bettler mal mit langem Bart sich beim Ex-Konsul Aulus Gellius zeigte und unbedingt Geld wollte, weil er ein Philosoph sei. Und dann habe der geantwortet, ich sehe einen Bart und einen Mantel, den Philosophen sehe ich nicht. Und das hat man dann eben verkürzt. Ein Bart macht noch keinen Philosophen. Also eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, kennen wir. Das ist dann eher verständlich. Aber wenn man so in einem schönen, vollen Staat, in voller Kriegsbemalung daherkommt wie ein Philosoph, dann wird man ja oft als solcher behandelt.
Bevor wir zur nächsten Musik kommen, wollte ich noch mal wissen, ob Sie heute Ihre Spendierhosen anhaben.
Ach, das ist mir einmal passiert beim Auftreten. Ich bin ja häufig in Buchhandlungen oder bei Festivals oder auch bei Ausstellungen dabei. Und da fragte ich dann auch mal, ich sei redensartlich oder sprichwörtlich gekleidet, ob das jemand erriete. Ich hatte nämlich ein ganz, ganz klein kariertes Hemd an, fast so Pepita-artiges Muster, und wollte, dass die Leute sagen, der sieht so kleinkariert aus. Aber jemand meldete sich und sagte, wahrscheinlich haben Sie heute die Spendierhosen an.
Das ist ja nett.
Und ja, die Hose in dem Fall ist ja das, wo das Geld sich auch drin befindet. Man sagt den Schwaben beispielsweise nach, sie haben einen Igel in der Tasche. Und da geht es um die Hosentasche, in der das Portemonnaie sich befindet. Und wenn ich die Spendierhosen anhab, dann kann ich eben aus den Hosen immer fleißig das Geld herausgeben und den Leuten etwas spendieren.
Bei uns daheim hat es geheißen, wenn man sich was zum Anziehen kaufen dürfte, wollte ich mich schon gewählt ausdrücken, wie Sie, aber dafür spreche ich zu viel Dialekt. Musst fein nicht sparen, nimm die großen Karos. Also das war das Gegenteil von kleinkariert sein.
Ja, große Karos. Überhaupt die Karos waren ja lange Zeit Mode, kommen immer wieder. Das Schottenkaro natürlich. Zuweilen wurde das in den 70ern ja auch mit großer Sicherheitsnadel getragen. Das fand ich ganz schick bei den Weiberleit.
Habe ich gehabt. Aber das bedeutet ja in Schottland auch immer die Zugehörigkeit zu dem Clan, welches Muster man bei seinen Tatern hat oder ganz, genau. Ganz aussagekräftig. Dann sind wir aber schon wieder bei den nächsten Sprichwörtern, bei den Schuhen. Schuhe, die quietschen, sind nicht bezahlt, haben Sie mir gesagt.
Ja, das sagte man in der Tat. Es ist ja auch so, dass die früheren sehr sauber genähten, ordentlichen Schuhe, die nicht über einen Leisten geschlagen wurden, sondern wirklich nach dem perfekt passenden Leisten, die hatten solche Geräusche, wenn sie erst eingetragen wurden. Und man sagte auch den Leuten nach, dass sie den Schuster nur in Raten bezahlten. Das war über lange Zeit durchaus üblich. Es war ja eine Anschaffung nicht selten fürs Leben oder für eine sehr, sehr lange Zeit. Und wer hatte schon Geld auf der hohen Kante, da musste man dann schon etwas abstottern. Und so sagte man dann von den Schuhen, die so Geräusche machten, die quietschten oder quiekten oder knarzen, dass die solche eben noch nicht bezahlt seien.
Man sagt auch, man soll seiner Frau keine Schuhe schenken, sonst läuft sie einem davon. Das kennen Sie sicher auch.
Ja, da gibt es so viele schöne Ideen, was das anbelangt. Sie kennen das auch mit dem Messer, das man nicht verschenken soll. Mhm. Als ich eins
Perlen.
Bekam von einem Freund, da musste ich einen Pfennig oder einen Cent war das dann schon, einen Cent bezahlen dafür, weil sonst das Messer die Freundschaft zerschnitte, wenn es geschenkt würde. Aber gekauft sei in Ordnung.
Und ich kenne es von Perlen. Perlen bringen Tränen, also muss man dafür auch einen Cent geben oder irgendeine symbolische Summe.
Ja, also es kommt auch schon bei Emilia Galotti vor, bei Gotthold Ephraim Lessing. Da träumt die Tochter von Perlen. Und das wird von ihrer Mutter dann umgedeutet, aber sie sagt dann schon, dass Perlen Tränen bedeuten. Aber ob das dann Freudentränen sind oder nicht, ist eine Frage. Auch wenn sie da ja von der Hochzeit träumen soll, angeblich in dem Stück, kann man dazu noch den Zacken aus der Krone erwähnen. Das war nämlich ursprünglich eine Perle aus der Krone. Mhm. Es hieß, dir wird schon keine Perle aus der Krone fallen. Das war die Brautkrone und da waren Perlen, nicht unbedingt echte, aber manchmal auch das, ja ganz üblich. Die standen ja auch für Reinheit und für Tugendhaftigkeit und Ähnliches. Wenn aber eine daraus fiel, dann galt das als ein schlechtes Omen. Und so hat man dann zu etwas zieferten oder schreckhaften und ähnlichen Frauenzimmern gesagt, jetzt mach das mal, seid ihr nicht zu fein dafür, dir wird schon keine Perle aus der Krone fallen. Als man diesen Brauch nicht mehr verstand, den Zusammenhang mit der Brautkrone, da dachte man nur noch an die Krone und dachte sich, na ja, die unterschiedlichen Adelsränge sind ja auch durch Zacken gezeigt. Also je mehr Zacken man hat, war man eben Graf oder ein Herzog oder eben ein König. Und dann hat man gedacht, dir wird schon kein Zacken aus der Krone fallen, wäre das Richtigere.
Wir bleiben aber beim Schuhwerk. Wenn jemand unterm Pantoffel steht, heißt das nichts Gutes.
Nein, aber die Schabracke sollten wir auch nicht vergessen.
Unbedingt, die ja eude Schabracken.
Vor der Sendung noch erwähnt. Und
wobei ich ja die wobei ich die Schabracke nicht als Kleidungsstück kenne, sondern so als Umrandung bei Vorhängen, ziemlich spießig in den 70er Jahren.
Ja, ja. Aha. Da sind wir genau dabei. Also es ist eine Bekleidung, aber für ein Pferd. Schabracke, das ist eine verzierte Satteldecke.
Ah, bei den Ritterturnieren gibt es die doch, oder?
Das genau, sind ja Schabracken. Das ist ungarisch Schabrak und das kommt aus türkisch Schabrak und ist genau dafür verwendet worden. Und das hat man dann übertragen auf reich bestickte Kleidung oder eben auch Säume durchaus, Ziersäume und so etwas. Und weil das etwas protzig wirkte, hat man es dann auf eine schlechtere und aufgedonnerte Frauenkleidung bezogen und dann auch auf eine alte Frau oder eben auch auf ein altes Pferd. Das war ganz üblich, dass man sagte, naja, diese alte Schabracke, die reitest du noch zu Tode oder so, aber eben auch für Frauen. Insofern, es war eine Bekleidung modischer Art, aber für die Pferde und nicht für die Frauen. Und ach, aufgedonnert, habe ich ja gerade noch erwähnt, das wird ja gerne mit Donna in Verbindung gebracht, aber das ist, wie man den Quellen entnehmen kann, nicht korrekt. Es geht da wirklich um den Donner, dass jemand sich also so kleidet, dass es wie ein Donnerschlag ist, also total übertrieben gekleidet.
Manchmal hat jemand zu Hause die Hosen an und manchmal steht jemand unterm Pantoffel und manchmal sagt auch jemand, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Sprichwörtliches mit Rolf Bernhard Essig. Auch das sind geflügelte Worte sozusagen.
Ja, und das kommt wiederum übrigens aus der ganz alten Literatur, das geflügelte Wort. Das hat Homer sehr häufig verwendet in der Ilias und in der Odyssee. Er sprach die geflügelten Worte, heißt es da, und beschwingten Worte könnte man auch sagen, also mit Flügeln versehene, und das bedeutet, es sind Wörter, die schnell von einem zum anderen, aber auch kraftvoll von einem zum anderen fliegen. Und das kommt da so oft vor, dass Georg Büchmann sein Fachwerk genannt hat, das geflügelte Wort. Und da konnte man ganz viele Zitate der Weltliteratur finden und sich damit schmücken, ohne jetzt den ganzen Schiller oder Shakespeare lesen zu müssen. Und lustigerweise wurde dann eben der Titel dieses Werkes, das geflügelte Wort, zur Bezeichnung dieser Art von sprichwörtlichen Zitaten. Aber das ist jetzt ein anderes Paar Stiefel.
Ja, genau. Dann sind wir wieder. Dann sind wir wieder beim Schuhschrank der Sprichwörter.
Ja, meine Frau überlegt gerade, wie wir den Schuhschrank verändern, denn da sind zu viele Schuhe drin und welche man sich da anzieht. Ja, also schon in der Antike gibt es den
Ausmisten, das ist das Einzige, was hilft.
Ja, Ausmisten ist auch eine gute Idee. In der Antike gibt es die schöne Geschichte von einem Mann, der seltsam angegangen wird, weil er sich von einer sehr schönen und bewunderten Frau trennt. Und er sagt, also schaut mal hier die Schuhe. Ne? Also ich bin der Einzige, der weiß, wo mich dieser Schuh drückt. Und das führt dann durchaus schon Richtung Pantoffel. Der Schuh und die Frau sind häufig verbunden worden. Nicht nur mit dem Pantoffel, aber eben auch, weil man hineinschlüpft als Mann in einer heterosexuellen Beziehung. Also es geht um das weibliche Genital, was hier mit dem Schuh verbunden wird. Und der Mann sagt eben, ihr wisst überhaupt nicht, was für Probleme ich in meiner Ehe habe, was hier mit meiner Frau los ist. Und man sagte Ehemännern, die von ihren Frauen geschlagen würden oder die unter der Herrschaft der Frau stünden, dass die mit ihrem Pantoffel herrschte, indem das als Schlaginstrument verwendet wird. Pantoffeln sind ja nicht unbedingt etwas, was für Frauen nur üblich war, aber es war eine Hausbekleidung und man hat sie gern auf Frauen auch in dieser sexuellen Konnotation bezogen und dann behauptet, Männer würden von ihren Frauen geschlagen, sie stünden unter dem Pantoffel. Es gab auch zusätzlich eine Art von Heiratsritus, der schon um 1300 erwähnt wird und lange Zeit weitergeführt wurde, dass bei der Eheschließung der Mann der Frau auf den Fuß trat. Das war dann eine Art von Besitzergreifungsgeste. Spätere Jahrhunderte, die sahen dann manchmal so eine Art kleinen Tanz vor dem Altar, wenn der Pfarrer die Worte gesprochen hatte, ich erkläre euch hiermit zu Mann und Frau oder ihr seid jetzt eben ein Ehepaar, dann schauten sie, wer dem anderen zuerst auf den Fuß treten könnte. Wenn es die Frau war, dann hatte sie die Eheherrschaft und wenn es der Mann war, dann hatte er die Hosen an. Auch hier wieder Hosen als Beispiel für eine geschlechtsspezifische Kleidung, wie sie ja lange, lange Zeit üblich war. In einem Dokumentarfilm Diktatoren in Gundelfingen, da sagt der Mann, der sozialistische Statuen sammelt, in einer Situation, ich habe ja die Hosen an und meine Frau nur die Unterhosen. Mhm. Ja, so Showies gibt es.
Auch in den Sprichwörtern. Jemanden mit Samthandschuhen anfassen, das ist nachvollziehbar. Ganz behutsam sein.
Genau, und diese Samthandschuhe, die sind ja schon auch etwas Kostbares und Schönes und wir kennen dazu dann noch auch die Glacé-Handschuhe. Das passt dazu. Die Glacé-Handschuhe wurden hier in der Nähe, ich spreche aus Bamberg und in Erlangen, da gab es Hugenotten, die unter anderem sehr gute, sehr schöne und kostbare Handschuhe herstellten, unter anderem Glacé-Handschuhe. Handschuhe. Glacé im Sinne von Glas steckt ja drin, Eis, also geeiste Handschuhe. Das war ein ganz feines Leder, das in weißer Farbe dann so aussah, als sei es eben glänzendes Eis. Und solche sehr, sehr feinen Handschuhe, ähnlich wie die Samthandschuhe, die musste man dann bei jemandem einsetzen, der offenbar sehr, sehr empfindlich war.
Die weiße Weste haben wir noch gar nicht erwähnt.
Ist noch gar nicht so alt, ist eigentlich erst so richtig mit Bismarck bekannt geworden. Man hat es ab und zu schon so gesehen. Die weiße Farbe der Kleidung steht lange schon für Unschuld. Das war im christlichen Gebrauch sowieso der Fall. Die frisch Getauften hatte man, wenn es Erwachsene waren, auch gerne in weißer Kleidung. Es war auch in Orden zum Teil so. Also das Weiß für die Unschuld steht, das Unbefleckte und so weiter, das war schon lange der Fall. Und bei der Weste ist das dann im 19. Jahrhundert, als die Weste ja auch sehr zur üblichen Kleidung des Mannes gehörte, dazugekommen und Bismarck hat es ganz gerne verwendet, dass er eine reine oder eine weiße Weste eben hätte und da kann man sich das vorstellen, dass also nicht nur das äußere Gewand, sondern auch das unter dem Sakko oder dem Rock getragene, auch das ist eben sauber. Er verbirgt hier keine Flecken auf seiner Weste und etwas aus der Mode gekommen ist leider ein ganz hübsche Ausdrucksweise, seine Weste ist mit Hasenfell gefüttert. Also das Woher könnte man das? Mal wieder verwenden.
Nie gehört.
Ja, der Hase, der steht für die Angst. Mhm. Also der Angsthase ist ja bekannt, der Hasenfuß auch. Und wenn jemandes Weste mit Hasenfell gefüttert ist, dann heißt das, jemand hat sehr schnell Angst. Und es ist eine ganz hübsche Art, das auszudrücken. Ich denke, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir uns bei so einer Sendung gerne mal mit ausgefallenen Redensarten beschäftigen. Die kann man mal wieder in Schwang bringen und Leute damit erheitern oder vielleicht auch produktiv verwirren. Und diese Bilder, die dann entstehen, sind einfach auch sehr schön. Also seine Weste ist mit Hasenfell gefüttert. Da muss der andere doch sofort stutzen, wenn er kein Stutzer ist.
So kurz vor 12 Uhr mache ich mich auf die Socken. Aber was Rolf Bernhard Essig so alles weiß, das haut mich aus den Socken. Also die Socken und die Strümpfe, die sind sprichwörtlich auch ganz wichtig, wenn jemand zum Beispiel einen Sockenschuss hat, wenn der komplett spinnt.
Genau, unbedingt. Also wobei der Sockenschuss, das ist, gehört zu diesen übertriebenen, ergänzten Redensarten, die es vorher schon gibt. Du hast einen Schuss, das ist wie du hast einen Schlag, ist sehr, sehr alt und ist dann mit dem Sockenschuss noch lustig erweitert worden. Sich auf die Socken machen, sich davon machen, schnell weglaufen, das kennen wir alle. Und es ist so, dass das häufig in der Umgangssprache verwendet wurde. Eigentlich war der Soccus ein niedriger Schuh. Das war im Lateinischen ein Schauspielerschuh sogar und hat dann einen niedrigen Schuh bezeichnet. Man hatte in der Jägersprache aber auch den unteren Teil der Hasenpfote Socke genannt. Die ist ja oft so weiß abgesetzt, als hätte er eben Socken an. Und da sind wir wieder beim Hasen, der leicht und schnell davon geht und dann flieht. Also passt dann auf die Socken machen wahrscheinlich eher zu dieser jägersprachlichen Idee. Und dann gibt es natürlich von den Socken sein, aus den Latschen kippen, da ist dann eher diese Verbindung mit den Schuhen wieder da. Socke auch als niedriger Schuh und aus den Socken kippen, das ist eben auch, wenn einen der Schlag trifft, dass man eben aus diesen Schuhen herausfällt, weil man umfällt, weil einen der Schlag getroffen hat, der Schlaganfall zugeschlagen hat.
Dann kommen wir jetzt zu anderen Strümpfen.
Unbedingt. Also mein Vater, der erzählte ja manche Geschichte und ich glaube, hoffe, die stimmt. Ich habe sie nie verifiziert. Es soll Isabella von Kastilien vom französischen Gesandten mal ein paar sehr, sehr schöne Strümpfe bekommen haben. Die bekam sie natürlich nicht in die Hand gedrückt, sondern wurde ihrem Hofmarschall überreicht. Ein ganz teures, tolles Geschenk. Und der gab dieses Geschenk aber zurück und sagte, die Königin von Spanien hat keine Beine. Er fand es so unsäglich, dass man bei einem Geschenk an die nackten Beine der Herrscherin denkt, dass er
Unschicklich.
sagte, das können wir unmöglich annehmen. Und dieser Satz, ich habe ihn, glaube ich, noch nie öffentlich verwendet, aber der ist für mich so großartig, weil damit so viel gesagt wird über eine Zeit, über das, was sich schickt in der Tat. Das ist großartig. Die Königin von Spanien hat keine Beine. Naja.
Die Seidenstrümpfe waren ja eine harte Währung in der Nachkriegszeit zum Beispiel. Und ich weiß noch von meiner Mutter, dass man sich in Ermangelung von Strümpfen dann hinten eine Naht auf das Bein gemalt hat.
Genau, dazu hatte man Kohle beispielsweise verwendet oder auch andere gut auf Haut haltende Stifte. Das sah von weitem, auch von etwas näherem, auch gut aus. Und noch näher so durfte man ja auch nicht ranschauen. Das tut man ja nicht. Aber
Nicht schicklich.
da. Ja, genau. Also man sagte dann auch schick von der Sieht, wenn die Naht nicht wäre. Also das ist ja eher so Norddeutsch. Und das war damit in Verbindung, dass diese Naht, die ja eine Ziernaht war und direkt auf der Mitte des Beines von hinten zu sehen sein sollte, natürlich beim Gehen immer mal wieder verrutschte. Und so sagte man dann oft zu jemandem, der nicht ganz vernünftig war oder der sich nicht an das hielt, was man von ihm erwartete, deine Naht ist verrutscht. Aber die Antwort war dann nicht selten, wenn jemand sagte, deine Naht ist schief. Schief ist Englisch und Englisch ist modern. Das hieß aber auch so viel wie halt deinen Mund, ist mir doch egal.
Habe ich noch nie gehört. Das ist ja wirklich drollig.
Ach, da gibt es so viele Sachen, was die Kleidung anbelangt. Das ist wirklich großartig und betrifft ja auch so viele Kleidungsstücke. Also wir hatten ja jetzt die Krone und den Hut und den Mantel und die Hosen. Da vielleicht noch der Hosenbandorden natürlich, den man noch erwähnen könnte, der eigentlich ein
Bandorden
Strumpfbandorden
ist.
ist, weil Edward III., der Herzogin von Salisbury, das Strumpfband, das ihr runtergerutscht war und über das sich alle die Mäuler zerrissen, um seine eigenen Strumpfhosen gewunden hat und dann Oniswaki Malipons sagte, ein Schelm, der Übles dabei denkt, also ihr, die euch die Mäuler zerreißt, ihr seid blöde und böse und nicht diejenige, der dieses nicht so schlimme Malheur passiert ist. Und dann stiftete er eben den Order of the Garter, den Hosenbandorden oder eigentlich eben Strumpfbandorden. Es gibt noch eine andere Geschichte, die das erklärt, die ist aber nicht so schön.
Und wenn jemand schief gewickelt ist?
Dann sollte man schauen, dass man ihnen trockene Tücher kriegt. Also es geht natürlich um, einerseits denkt man, dass es um das Wickeln von Kindern geht, aber jemanden beim Wickel haben, das bezog sich auf die umwickelten Zöpfe, die im 18. Jahrhundert sehr, sehr üblich waren, teils auch Anfang des 19. Jahrhunderts. Und die mussten natürlich auch ordentlich sein. Das konnte man, wenn man wollte, auch auf ein Kind beziehen, das schief gewickelt war. Und dann konnte vielleicht das, was man nicht entweichen lassen wollte, entweichen. Aber es war eben auch unschicklich, wenn ein Mann so einen schief gewickelten Zopf hatte. Und den nahm man dann vielleicht auch beim Wickel. Das hieß dann eben, ich nehme dich da hinten bei diesem gewickelten Zopf. Und das ist sehr, sehr klar dann auch tadelnd gemeint.
Ihnen ist ja unser Ratsch auf den Leib geschneidert. Das ist, wenn etwas perfekt passt.
In der Tat, dazu gibt es diese schöne kleine Geschichte von einem Schneider, der einen Maßanzug macht. Und der, der ihn bestellt hat, kann ihn aber erst 7 Jahre später abholen. Und der Schneider schwärmt von diesem Anzug. Das ist ein jüdischer Schneider. Und der Mann, der den Maßanzug abholen will, sagt, naja, gut, du hattest aber auch 7 Jahre Zeit für diesen Anzug. Und Gott hat die Welt in 7 Tagen erschaffen. Und der Schneider sagt, naja, aber schaut euch an die Welt und schaut euch an diesen Anzug.
Was für eine schöne Geschichte. Sprichwörtliches, geflügelte Worte und Wörter haben wir heute gehört, aber auch viel aus Märchen. Und Sie haben noch eine Märchenveranstaltung, auf die Sie gerne hinweisen würden, Rolf Bernhard Essig.
Genau, in Möhrendorf ist das. Möhrendorf, das ist in der Nähe von Erlangen. Und dort darf ich am 22. März auftreten, und zwar bei dem Kulturverein im Rathaus Möhrendorf, Hauptstraße 16, um 20 Uhr. Und da geht es um Märchen und Handwerk. Da gibt es 2 Bücher von mir, aber vor allen Dingen sind die ja einfach auch sehr, sehr gut miteinander verbunden. Wir denken nur an die Handwerker, die jetzt bei Knüppel aus dem Sack beispielsweise in dem Goldesel vorkommen, das tapfere Schneiderlein natürlich auch, oder von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen, der sich ja eine Drehbank wünscht. Also Handwerk und Märchen sind sehr, sehr eng verbunden und es wird sicher losgehen, pünktlich wie die Maurer.
Das ist schön. Ich erinnere mich jetzt gerade an meine Handarbeitsnonne, Schwester Angelika, die zu mir immer gesagt hat, langes Fädchen, faules Mädchen. Da denke ich jetzt wieder an das tapfere Schneiderlein, das im Schneidersitz auf seiner Bank sitzt. Warum saßen die eigentlich im Schneidersitz, um näher am Licht zu sein?
Ja, genau. Das war für sie auch eine Frage der Wärme zum Teil. Die warme Luft war ja oben und sie hatten sehr wenig Geld. Schneider galten als sehr arm und dieser Schneidersitz, die Art da so zu sitzen, war auch praktisch beim Nähen. Das Nähgut war dann eben gut abgelegt auf diese Weise und sie waren etwas höher in ihrer Stube. Und weil sie als so arm galten, sagt man ja heute noch beim Kartenspiel, aus dem Schneider sein oder im Schneider sein.
Auch Glück haben, gerade noch mal Glück gehabt haben. Haben Sie denn bei Ihrem umfangreichen Wissen, zu dem ich gleich Chapeau sagen möchte, Hut ab, haben Sie bei Ihrem umfangreichen Wissen zu all diesen, was Sie seit vielen Jahren uns erzählen und auch in Bücher gefasst haben und Vorträge machen, Rolf Bernhard Essig, haben Sie ein Lebensmotto oder mehrere Motti?
Also das Einfachste, nein, es sind eigentlich 2. Eins, das stammt von Heinrich von Kettenbach und heißt hindurch mit Freuden. Das habe ich mal in einer Situation, wo ich es dringend brauchte, kennengelernt und es war großartig, weil ich wusste, ich muss es jetzt fertig machen, aber das mit Freude zu machen, das war natürlich ein großer Gewinn, diese intrinsische Motivation, wie man heute sagt. Und das andere ist so ein Oma-Spruch, was du tust, tu es gleich, ganz und gern. Und das ist natürlich auch schön, aber das Allerwichtigste, lehre deine Zunge zu sagen, ich weiß nicht.
Schöne Sprichwörter, schöne Redensarten haben wir gehört. Mit Freude haben Sie es uns erzählt, mit Freude haben wir zugehört. Ich bedanke mich bei unserem Sprichwortexperten Rolf Bernhard Essig. Spaß hat's gemacht. Dankeschön, für Gott.
Sehr gern geschehen.